Deutschlandfunk Kultur heute.
Die zweite Schließung der Kultureinrichtungen in Deutschland geht an die Substanz. Nicht nur finanziell, sondern auch, weil die wichtige Währung Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung fehlt. Wie in Kontakt bleiben mit dem Publikum und mit der Kunst? Darüber wurde auf einer europäischen Opernkonferenz gesprochen und das war auch eins der Themen der Jahresversammlung des Deutschen Bühnenvereins neben der Wahl eines neuen Vorstands. Das digitale Kunsterlebnis kommt jedenfalls fast nie an das echte heran. Der amerikanische Choreograf Richard Siegel macht sich dazu sehr konkret in seinem neuen Stück Gedanken, dazu gleich ein Bericht. Auch die Theaterfassung von Thomas Manns Roman Der Zauberberg am Deutschen Theater Berlin konnte nur als Livestream-Premiere stattfinden. Auch darüber sprechen wir. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. In einer halben Stunde wird der Theaterpreis Faust verliehen, zum ersten Mal digital und als vorproduzierter Film, sozusagen als Abschluss der Jahrestagung des Deutschen Bühnenvereins, der seit gestern über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Theater- und Orchesterlandschaft berät. Morgen erfahren Sie dann hier in dieser Sendung mehr über die Preisträger. Außerdem wurde heute Nachmittag ein neuer Bühnenverein-Präsident gewählt, nachdem Ulrich Kuhn, Intendant am Deutschen Theater in Berlin, angekündigt hatte, das Ehrenamt nach einer Amtszeit abzugeben. Abgestimmt wurde für den Hamburger SPD-Kultursenator Carsten Broster. Ich habe Carsten Broster kurz vor der Sendung gefragt, was dieses Amt in Pandemiezeiten für ihn bedeutet.
Die Herausforderung, glaube ich, ist ziemlich groß, weil wir natürlich eine Situation gerade erleben im kulturellen Leben insgesamt, aber besonders für die Bühnen, die wir uns so eigentlich in den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht vorstellen konnten. Also wirklich nicht in der Lage sein, momentan vor Publikum zu spielen und andere Wege entwickeln zu müssen, wie man trotzdem in Gesellschaft hinein kommunizieren und arbeiten kann. Das ist eine gigantische Aufgabe, aber das ist eine Aufgabe, der sich der Bühnenverein ja seit März, also seit 9 Monaten hochgradig intensiv stellt und sagen Ulrich Kuhn da, glaube ich, viele Wege schon begonnen hat einzuschlagen, die wir jetzt alle miteinander entschlossen weitergehen wollen. Der Wille jedenfalls, Relevanz auch in dieser Zeit aus den Kulturinstitutionen, aus den Theatern heraus zu entfalten, ist eindeutig da.
Sie haben kürzlich gesagt, wer Kultur mit Unterhaltung und Zerstreuung gleichsetzt, zerstört jene Fundamente, auf die demokratische offene Gesellschaften gegründet sind. Darum geht es ja letztendlich auch in Ihrem Buch Die Kunst der Demokratie, die Bedeutung der Kultur für eine offene Gesellschaft. Was bedeutet diese Aussage nun im Zusammenhang mit Ihrer neuen Funktion? Was können Sie da tun?
Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass wir deutlich machen und dass wir auch erlebbar machen aus den Bühnen dieses Landes heraus, dass es am Ende eben auch um Unterhaltung gehen kann, dass wir aber vor allen Dingen über Orte reden, an denen eine Gesellschaft nach Sinn sucht und nach Erkenntnis strebt. Und das ist so viel mehr. Und ich glaube, wir müssen miteinander alle Strategien entwickeln. Und da habe ich heute eine hohe Bereitschaft und auch eine hohe Leidenschaft bei allen Beteiligten gespürt, daran noch stärker zu arbeiten, wie wir das auch immer wieder gesellschaftlich behaupten und in den öffentlichen Diskurs einbringen, vor allen Dingen aber auch erlebbar machen. Theater hat eine so unfassbar breite, sinnliche Dimension, mit der wir arbeiten können, die tatsächlich uns dabei helfen kann, diese Themen noch viel, viel eindringlicher auch in eine gesellschaftliche Wirklichkeit und ein gesellschaftliches Bewusstsein hineinzutragen. Das wird eine der zentralen Aufgaben der nächsten Jahre werden, bin ich mir sehr sicher.
Gehört es auch zu den zentralen Aufgaben, darüber nachzudenken, wie man sozusagen die Ermüdung des Publikums verhindern kann, das sicherlich das Live-Erlebnis vorzieht vor den digitalen, teilweise natürlich auch wirklich sehr guten Performances, die wir im Moment so sehen?
Also ich glaube, wir haben alle miteinander festgestellt, vor allen Dingen als über den Sommer hinweg die Theater ja schon mal wieder öffnen durften, welchen dann doch kategorialen Unterschied es macht, Theater im realen Raum zu erleben. Das heißt, das Digitale ist kein Ersatz, sondern es kann eine interessante Erweiterung sein, perspektivisch und strategisch. Und dahin müssen wir es auch entwickeln. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir Publikum anders dadurch ansprechen, vielleicht auch anderes Publikum ansprechen, wie wir Theateroptionen in den digitalen Raum hinein erweitern können und wie wir Digitalität als eigene künstlerisch wertvolle Option wahrnehmen, was dann auch weit über die Frage digitale Vermittlung hinausgeht. Das sind die sozusagen zentralen strategischen Themen im Umgang mit dem Digitalen in den nächsten Jahren, dass wir jetzt momentan darauf zurückgeworfen sind, Dinge nur digital präsentieren zu können, ist hoffentlich, wenn Sie so wollen, eine Brückentechnologie, die wir brauchen, um im Bewusstsein des Publikums zu bleiben, in der Hoffnung, möglichst bald auch wieder im realen Raum Menschen in den Häusern begrüßen zu können.
Ist es für den Bühnenverein eigentlich jetzt gerade von Vorteil, dass Sie politisch gut vernetzt sind?
Der Bühnenverein ist ja traditionell eine Einrichtung, ein Verband, der nicht nur die Bühnen aus den Bühnen heraus, sondern auch die Träger mit in der Mitgliedschaft hat. Insofern ist Politik, ist Verwaltung, ist Staat immer auch Teil des Bühnenvereins gewesen. Das ist ein ganz spannendes Konstrukt, das wir nicht so häufig so haben, das aber in diesem Fall tatsächlich, glaube ich, eine Chance ist. Zumindest weiß ich, als ich gefragt worden bin, ob ich Präsident werden möchte, ob ich mir das vorstellen kann, war das eine der Fragen, die ich auch gestellt habe. Braucht es nicht aus eurer Sicht vielleicht jemanden, der aus den Theatern heraus spricht und dann quasi ungefiltert Lobbyarbeit für die Institutionen machen kann? Und da wurde mir sehr deutlich gesagt, ja, das sei diskutiert worden, aber gerade diese Rolle auch von jemandem, der wie Uli Kuhorn es ja aus der Intendantenposition heraus auch gemacht hat, der Brücken baut zwischen diesen beiden Bereichen, der für Verständnis sorgt, der vielleicht auch dafür sorgt, dass auch in der Politik besser verstanden wird, dass es eben nicht nur um Freizeitzerstreuung oder Erbauung geht, sondern um einiges mehr an auch demokratischer Relevanz, an gesellschaftlicher Relevanz. Das war schon etwas, was ganz offensichtlich bei denen, die sich dazu entschieden haben, mich zu fragen, ob ich mir das vorstellen kann, dazu beigetragen hat, so eine Option spannend zu finden. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das kann eine sehr, sehr interessante Aufgabe sein, diese beiden Bereiche enger aneinander zu bringen, weil wir zwar sehr unterschiedlich inhaltlich arbeiten, aber natürlich strategisch das Gleiche wollen, offene Räume für eine vielfältige, freiheitliche und demokratische Gesellschaft organisieren. Und der Staat steht da mit in der Verantwortung. Und insofern muss er auch mit in die Verantwortung dafür gehen, dass die Bühnen durch diese Zeit kommen.
Gibt es da schon ganz konkrete Dinge, die Sie anpacken wollen?
Also es gibt eine ganze Menge Themen, die auf dem Tisch liegen, die weitergehen müssen. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir mit Vielfalt und Machtstrukturen in den Häusern umgehen. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir die Beratungsstelle Themis zusammen mit unseren Partnerinnen und Partnern auf ein dauerhaft sicheres Fundament stellen. Da haben wir noch einiges an Aufgaben vor uns. Wir werden sicherlich viele tarifliche Fragen in den nächsten Jahren zu lösen haben, weil veränderte Arbeitsbedingungen sich natürlich auch an den Bühnen niederschlagen. Und nach außen wird es darum gehen, diese viel beschworene Lobby der Kultur, die es braucht, jetzt tatsächlich zu bauen und zu organisieren. Und zwar nicht nur alleine aus dem Bühnenverein heraus, sondern mit Partnerinnen und Partnern aus den anderen kulturellen Sparten heraus auch. Ich glaube, wir müssen insgesamt eine starke Stimme für die Rolle und die Relevanz der Kultur in unserer Gesellschaft entwickeln. Und dabei mitzuhelfen, das sind Themen, die werden wir weiter vorantreiben. Da ist jetzt nichts bei, was jetzt ad hoc nochmal neu dazukommt, wo ich sage, das hat der Bühnenverein in den letzten Jahren nicht gemacht, sondern da sind viele Wege schon begonnen worden. Es gilt jetzt, die intensiv fortzusetzen, weil wir noch lange nicht am Ziel sind.
Ich meine mit konkret auch vielleicht eher, dass man Dinge noch mal verstärken muss. Es gibt ja durchaus auch die Meinung, dass die Kultur eigentlich lauter auf sich aufmerksam machen muss in dieser Krise. Es gibt die Befürchtung, dass kleinere Häuser vielleicht vor dem Ausstehen, vor allen Dingen die freie Szene. Was können Sie da konkret bewirken?
Also das über die eigene Bedeutung sprechen ist sicherlich etwas, was wir auch in der Kultur noch lernen können, besser zu machen, weil es manchmal auch eine gewisse Neigung dazu gibt, davon auszugehen, dass alle ja eigentlich schon wissen müssen, dass man wichtig ist. Also ich habe vorhin in meinen ersten Worten an dem Bühnenverein den britischen Dramatiker Simon Stevens zitiert, der gesagt hat, mal bei einer Rede zum 175. Jubiläum des Hamburger Thalia Theaters, we need to tell our stories better. Wir müssen unsere Geschichten besser erzählen. Und ich glaube, dieses Entwickeln einer eigenen Geschichte zu sich selbst, über sich selbst, das ist schon eine Aufgabe, vor der kulturelle Betrieb insgesamt steht. Was Zweites ist mir aber noch wichtiger als dass wir über uns und unsere Rolle und Relevanz reden, ist, dass wir Formate finden und Möglichkeiten finden, diese Relevanz im alltäglichen Erleben von Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich erfahrbar zu machen. Und das ist eine unglaubliche Stärke von Kulturorten, weil wir die wenigen Orte sind, die wir eben in unserer Gesellschaft haben, die nicht schon vorformatiert und durchorganisiert sind, wo ich reingehe und weiß, was passiert, sondern die tatsächlich noch Entdeckungs- und Erfahrungszusammenhänge sind, in denen ich überrascht werde und die jenseits von so einer Verwertungslogik in unserer Gesellschaft liegen. Und das hat eine Dimension, die geht weit über das abstrakte Beschwören einer Bedeutung hinaus, hin dazu, dass ich wirklich erleben kann, was da passiert. Dazu müssen wir aber die Strategien entwickeln, noch näher an das Publikum heranzukommen, da dann auch die Digitalität zu nutzen, auch nochmal auf den Plattformen präsent zu sein, auf denen das Publikum von morgen und übermorgen sich unter Umständen tummelt, die man ja erstmal in Kontakt bringen muss mit dem, was man anzubieten hat. Das wird eine Aufgabe sein, die wird weitergehen, weil man eben nicht mehr darauf bauen kann, dass es so eine Form von bürgerlichem Habitus gibt, der die Menschen einfach automatisch als Teil einer gesellschaftlichen Konvention ins Theater oder ins Museum bringt, sondern wir miteinander uns darum kümmern müssen, dass ein Publikum angesprochen und entwickelt wird. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die ist jetzt auch nicht durch Corona neu, die war vorher schon aufgrund der gesellschaftlichen Umbrüche da, aber die stellt sich natürlich nochmal fokussierter. Wenn uns das gelingt, dann ist die Diskussion auch leichter zu führen, wenn es darum geht, falls irgendwie in den kommenden Jahren gespart werden muss, wovon natürlich viele Sorge haben, dann klar machen zu können, dass man jetzt aber ausgerechnet da, wo gesellschaftliche und kulturelle Relevanz entsteht, nicht einfach die Axt ansetzen kann, sondern dass man genau da darauf achten muss, dass diese Strukturen, die eine offene Gesellschaft braucht, auch erhalten bleiben und offen stehen bleiben. Das wird die Herausforderung werden.
Sagt Carsten Broster, Hamburgs Kultursenator und neuer Präsident des Deutschen Bühnenvereins, zu Theater in Umbruchzeiten. In solchen Umbruchzeiten lebt auch Hans Castorp, Held oder vielleicht doch eher Antiheld in Thomas Manns Roman Der Zauberberg. Der Schriftsteller entwarf, angeregt durch die Aufenthalte seiner Frau in einem Sanatorium in Davos, schon 1913 das Romanszenario einer abgeschiedenen Welt. 1924 dann erschien Der Zauberberg. In den etwas mehr als 10 Jahren der Arbeit an dem Roman hatte sich die Welt dann aber grundlegend verändert. Durch den katastrophalen Ersten Weltkrieg, durch die Pandemieerfahrung der spanischen Grippe und einen technischen Fortschritt, der rasant voranging. Das gesellschaftliche Selbstverständnis war durch die Abschaffung des Adels und das Leben in der ersten Demokratie auch ein anderes geworden. Und das alles wirkt im Zauberberg wie ein fernes Echo. Sebastian Hartmann hat für das Deutsche Theater Berlin eine Bühnenfassung aus dem 1000-Seiten-Roman erarbeitet, die am 13. Dezember aufgeführt werden soll. Gestern hatte vorab eine Filmversion des Stücks Premiere. Was Hartmann dabei herausschält, das weiß Eberhard Spreng.
Wann immer der deutsche Geist sich aufmacht zu einem Ort für die Suche nach Letztbegründungen, dann landet er fast immer im Gebirge, einer zerklüfteten, unwirtlichen Landschaft mit unfreundlichem Klima. Ein Bild dafür stellt Sebastian Hartmann, sein kongenialer Videoanimateur Thilo Baumgärtel und Bildregisseur Jan Speckenbach an den Anfang seiner Zauberberg-Inszenierung, wenn bizarre, in unförmige Fettsuits gesteckte Kreaturen durch den Schnee stapfen und die programmatische Kernfrage des Romans angesprochen wird.
Die Zeit erzählen, diese selbst als solche, an und für sich.
Sebastian Hartmanns Inszenierungen sind eigentlich seinem immer schon an den Anfang gestellten Edgar Allan Poe-Zitat treu bleibend, Träume in Träumen. Auch hier wieder bei der legendären Schlüsselszene aus dem Zauberberg. Zwei Bühnenhubwagen machen sich an einem bizarren Raumkörper zu schaffen, während der Romanheld Hans Castorp, ermattet von einer Wanderung im Schnee und berauscht von Portwein, einen bedrückenden Traum erlebt.
Zwei graue Weiber, halbnackt, zottelhaarig, mit hängenden Hexenbrüsten und fingerlangen Zitzen, hantieren dort drin, zwischen flackernden Feuerpfannen aufs Grässlichste. Über einem Becken zerreißt sie ein kleines Kind.
Niklas Wetzel ist einer der 8 überzeugenden Akteure und Akteurinnen in einem hinreißenden Flow von Bildern um ein zentrales Motiv. Die dick verpackten weißen Körper und die weiß geschminkten Gesichter sind ständig in Gefahr, mit dem ebenfalls weißen Hintergrund zu verschmelzen. Der Tod der Menschen als ein Verschwinden der Bilder. Existenz ist in diesem Theatertraum keine Gewissheit mehr, sondern verwischt sich in einem Meer von Fragen.
Frage ist: Die Ewigkeit überhaupt eine zeitliche Angabe? Frage, was mache ich im Augenblick des Wartens?
Nur wenn der leere Theatersaal mit seiner roten Bestuhlung ins Bild kommt, mit den wenigen dort werkelnden Bildtechnikern, dann kommt mit der Farbe eine Lebensgewissheit ins Spiel. Einmal beim Reden über den Tod rückt die immer überbelichtete Kamera die Akteurin von diesem Hintergrund zurück und lässt sie im weißen Dekor verschwinden, also aus dem Leben in den Tod gehen. Und wenn vom Himmel die Rede ist, blickt die Kamera kurz einmal auf in den finsterschwarzen Bühnenturm. Selten sah man in einem deutschen Theater eine so berauschende Verkehrung der Archetypen von unten und oben, von weiß und schwarz und ein so gut getimtes Spiel mit den Bildern. Auf weißen Gesichtern flackert per Videotrick die Maske des Todes, dann Bemalungen, ein Hauch von Danse Macabre und Voodoo als permanente Störung dieses Seinszustands in der Vorhölle. Deren Kreaturen schlurfen gebeugt, ruckeln wie Roboter, immer am Rand des menschlichen Bewegungsschemas. Diese weißen, vom Fettgewebe entstellten Zellhaufen wabern über die Bühne, ständig in Gefahr zu zerfallen. Bildfindungen zugleich für das Romanmotiv des Verfalls und den Seinszustand unserer Gesellschaft im Corona-Modus.
Das Fleisch und die inneren Vorgänge, was hat es damit auf sich? Was ist der Leib des Menschen?
In Thomas Manns Verfallsliteratur, vor allem seinen Fragen nach Raum und Zeit, war die Relativitätstheorie eingegangen. Er hatte diverse Welterklärungen gegeneinander antreten lassen im Wettstreit um die Macht über Hans Castorps Denken. Währenddessen trieb die Welt da draußen einem großen Wandel entgegen. Der Regisseur hat das in einer feinen Balance von Pathos und Ironie auf einen Albtraum kondensiert, der aber auch, wie der Roman, mit der Vorahnung der Stahlgewitter des Ersten Weltkriegs endet. Vor allem aber hat Sebastian Hartmann gezeigt, was Theater online leisten kann, indem er den Lockdown nutzte, um die für die Bühne entwickelte Aufführung für die virtuelle Welt komplett umzubauen.
Eberhard Spreng über Sebastian Hartmanns Filmversion der Inszenierung des Zauberbergs von Thomas Mann am Deutschen Theater in Berlin. Dann hoffentlich zu sehen am 13. Dezember. Wir kommen nochmal zur Situation der Bühnen in Corona-Zeiten. Europäische Opernhäuser haben sich bis gestern im virtuellen Raum zusammengefunden und über die Zukunft gesprochen. Survival of the Fittest hieß, angelehnt an Charles Darwins Evolutionstheorie, das Motto der Konferenz, die Jörn Florian Fuchs für uns verfolgt hat. Herr Fuchs, bei dem Titel muss ich jetzt doch mal fragen, muss man das wörtlich nehmen, Survival of the Fittest?
Das muss man absolut wörtlich nehmen, und das war auch so ein Unterstrom, der durch die verschiedenen Diskussionen und auch Vorträge dann immer natürlich durchlief, nämlich die konkrete Frage, was wird eigentlich nächste Saison sein? Nicht, was den Spielplan so sehr betrifft, was Covid betrifft, sondern vor allen Dingen, was die Geldgeber angeht. Und das Stichwort der Subventionen ist natürlich da ganz entscheidend. Und da hat der Leiter der ganzen Konferenz, Nicholas Payne, in einem Schlussstatement bei einem Panel darauf hingewiesen, dass es vollkommen klar ist natürlich, dass jetzt es an die Subventionen gehen wird, dass Umstrukturierungen kommen werden. Das ist in einzelnen Ländern, in einzelnen Regionen ja auch angekündigt. Und er hat ein flammendes Plädoyer gehalten dafür, dass sich die Theatermacherinnen und Macher, die Opernintendanten, da halt massiv mit in die Diskussion einbringen, um eben zu versuchen, diese Umstrukturierungen im Betrieb mitzugestalten, statt einfach plötzlich vor der Situation zu stehen, 30% weniger Geld zu haben in ein, zwei Jahren.
Das ist sicherlich nicht ganz unabhängig von der Politik. Es waren viele Länder zugeschaltet. Da gibt es auch politisch gesehen Unterschiede. Was gibt es denn da für Ideen, wie man sich die Zukunft so vorstellt? Und was ist machbar?
Naja, die Ideen blieben leider aus meiner Sicht ein bisschen rar. Vor einem guten halben Jahr, als wir den ersten großen Lockdown hatten, gab es auch die Frühjahrskonferenz von Opera Europa, und da blieb das auch schon ein bisschen unspezifisch. Jetzt denkt man, ist man natürlich ein Stück weiter am Abgrund. Vielleicht ist man auch zu weit sozusagen vorangegangen und ist im Abgrund schon drin. Denn es bleibt oder blieb weitestgehend eigentlich dabei, dass die einzelnen Häuser vorgestellt haben, was es bedeutet, in diesen Zeiten Theater und Oper zu spielen, was man alles anpassen musste, wie sich der Spielplan verändert. Also das war, fand ich, sehr, sehr schwammig. Und es sind auch viele nicht so richtig aus der Deckung gekommen. Es gibt in Düsseldorf in der Rheinoper so ein digitales Opernfoyer, das jetzt entstehen soll. Also viele haben gesagt, auch um ein neues Publikum zu erreichen, um Lebenszeichen zu senden, müssen wir das Ganze digital machen. Das wusste ich natürlich im Frühjahr auch, das weiß ich auch schon jetzt. Was ich ganz interessant fand, sind die unterschiedlichen auch Temperaturen und Stimmungen der verschiedenen Mitwirkenden. Es gab ein Panel aus Russland mit verschiedenen Intendanten dort, sagt bewusst Intendanten, denn es waren 5 Herren dort am Start, unter anderem der Leiter vom Bolschoi-Theater und von der Helikon-Oper. Das war recht interessant, weil da wurde einstimmig gesagt, wir sehen Kultur natürlich als ganz wichtig an, und die Staaten, der Staat bei uns unterstützt das alles. Also eigentlich haben wir kein Problem, außer dass es im Moment halt irgendwie, dass wir nicht so spielen können, wie wir wollten. Dann kam auch noch der Aspekt, wir haben ja auch einen gut funktionierenden Impfstoff, und ein Intendant hat allen Ernstes gesagt, er sei ja geimpft, seine Mutter sei geimpft, und es sei also alles wunderbar, und deswegen könne man bald wieder aufsperren. Ein Gegenpunkt war, wenn man so möchte, Alexander Neef, der neue Intendant in Paris, der in Kürze seinen neuen Spielplan vorstellen muss. Er ist ja jetzt etwas eher gestartet. Der hat gesagt, es gibt weniger Produktion, man wird große Einschnitte machen müssen. Allerdings will er unbedingt noch einen konzertanten Ring realisieren, nur für Streaming. Da kann man natürlich auch ein Fragezeichen dahinter machen, ob das systemrelevant ist, dass die Pariser Oper jetzt wirklich fürs Internet nochmal 4 konzertante Ringproduktionen herstellt.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass die Sparte Oper vor der Pandemie keine Sorgen gehabt hätte. Sie haben es eben auch schon mal erwähnt, dass man sich vielleicht über ein neues Publikum Gedanken macht. Vielleicht noch ganz kurz, kommt da jetzt endlich mal mehr Bewegung rein?
Es kommt insofern eine Bewegung rein, als es ein paar Statements gab, die ich dann doch sehr konkret fand und auch, wenn man so will, fast schon ja, 68er-mäßig politisch inkorrekt. Es gab zum Beispiel den Regisseur Graham Bick, der gesagt hat, ganz simpel, die Preise müssen runtergehen, Inklusion und alles ist auch wichtig in der Diskussion, aber ihr müsst die Tickets einfach günstiger machen. Wir müssen weg von dem elitären Charakter, es muss für alle bezahlbar sein. Das ist ein Statement, was es seit Jahrzehnten schon von Leuten wie Peter Brook gibt, auch eine Einfachheit im Theater zu bieten. Das muss nicht alles teuer sein. Also das war so ein Plädoyer, worüber man diskutieren sollte, gerade wenn man mal schaut, die Produktion in den großen Häusern in München, Berlin und die Ausstattungsetats an kleinen Bühnen, da ist ja oft die ganze Ausstattung für ein kleineres Haus so hoch wie eine Produktion etwa in München oder Berlin.
Opera Europa, eine Konferenz zur Zukunft der Opernsparte. Jörn Florian Fuchs hat sich diese digitale Ausgabe für uns angesehen. Digital ist besser, so hieß ein Album der deutschen Band Tokotronic aus dem Jahr 1995. In Corona-Zeiten klingt das ein bisschen wie eine Beschwörung, zumal die Bühnenkünste die digitalen Ausdrucksformen ihrer Sparten ja erst einmal erkunden müssen oder noch dabei sind. Sebastian Hartmanns Zauberberg, über den wir eben berichtet haben, scheint ein geglücktes Beispiel zu sein. Der amerikanische Choreograf Richard Siegel, seit 2019 am Schauspiel Köln beheimatet, hat mit All for One and One for the Money gar nicht erst für die reale Bühne gedacht, sondern seine neueste Tanzperformance direkt für den virtuellen Raum konzipiert. Für uns rein und durchgeklickt hat sich Nicole Strecker.
Wenn es um ein Ballett der Zukunft, ein Theater der Zukunft ging, dann war Richard Siegel immer schon ganz vorne mit dabei. Der Choreograf, nicht nur ein Bewegungserfinder, sondern ein Formenforscher und Hightech-Experimentator. Mit gut 15 Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet war Siegel schon ganz gut gewappnet für die akute Situation des Corona-konformen Digitaltheaters. Entwickelt hat er nun ein Gaming-Social-Media-Chat-Ballett. Interaktiv, super komplex, zeitgeistig. Der Zuschauer hat die Wahl zwischen gleich 3 Streams. Auf Stream 1 gibt es überwiegend Tanz vom famosen Ballet of Difference. Auf Stream 2 und 3 sitzen die beiden Schauspieler Alexander Angeletta und Juri Englert vor Mikrofonen. Sie sind offenbar sowohl Influencer als auch Gamer, um die herum die bunte animierte Welt von Computerspielen flimmert. Dazu monologisieren Angeletta und Englert ohne Unterlass in englischer Sprache.
The virtual is infinite. As humans, we have lost control over this performance. If you hit a button on the screen, a show shows up. That's magic. That's amazing.
Der eine preist die Gaming-Branche als den Industriezweig der Zukunft. Der andere scheint ziemlich besessen vom Tod, resoniert über den Traum von der Unendlichkeit in einem virtuellen Universum. Die größenwahnsinnigen Allmachtsfantasien des Silicon Valley. Als Zuschauer wird man nun selbst zu einer Art Gamer, switcht immerzu zwischen den Streams hin und her, hat Entscheidungsnöte und ziemlichen Stress mit dem Wissen, von der gut einstündigen Performance allenfalls ein Drittel wahrnehmen zu können. Ich entscheide mich die meiste Zeit für Stream 1, den Tanz. Dort zirkeln die Tänzer des Ballet of Difference ihre exquisit schnellen Bewegungen in ein Setting von sich ständig verändernden Architekturen. Spiegelkabinette, poppig bunte Animationen, schwarz-weiße Projektionen von gigantischen QR- und Barcodes. Auch auf den teils nackten Körpern der Tänzer kleben die Balken der Strichcodes, als wären sie käufliche Waren. Zugleich flirten sie als künstliche Avatare im Look von Naturgeistern mit der Kamera. Sie locken wie Nymphen und Faune die Zuschauer in ihren mystisch-düsteren Science-Fiction-Kosmos. Und, Ironie des Choreografen, die Tänzer imitieren manchmal täuschend echt die hölzernen Bewegungen von Avataren. Der Mensch als Kopie seiner Kopie. So konfrontiert die Performance wieder mal mit der schon ziemlich alten Frage nach der Ununterscheidbarkeit von real und virtuell. Es geht um Voyeurismus und die neurotischen Selbstentblößungen in den sozialen Medien, um die Macht der Influencer und die Hybris von Big Data. Viele neuralgische Punkte unserer virtuellen Simultanwelt, die Richard Siegel mit Tanz und Schauspiel assoziativ und ein bisschen beliebig antippt. Zugleich schöpft Siegel die künstlerischen Potenziale des Digitalen voll aus, gelingt ihm die ästhetische Überwältigung. Mit schicken Designs, dem Sphären-Sound von Komponist Lorenzo Bianchi Hösch und den aufregenden Tänzern vom Ballet of Difference. Typisch Siegel, smart, sexy, hip. Nur das angekündigte Thema Geld, der Cyberkapitalismus, war in meinem Teil der Vorstellung nicht auffindbar, allenfalls verwandelt in das Thema Gier. Und ich selbst werde auch zum Opfer meiner eigenen Gier nach noch mehr Kunst, als ich auf einem blinkenden Button Special Streams klicke und einen Aufpreis zahle. Das Geld ist weg, von den Extra-Angeboten nichts zu sehen. Die typische Buttonfalle im Internet. So wird das clevere Performance-Ereignis auch zum Selbsterfahrungstrip. Man beobachtet sich selbst, wie man rastlos rumseppt aus lauter Angst, etwas zu verpassen. Wie man in Momenten völlig weggebeamt ist, in anderen die Konzentration sich ständig zerstreut. Es hilft wohl nichts, es braucht noch Übung, bis aus der Tanzguckerin die souveräne Tanzgamerin wird.
Auch das Publikum hat es nicht leicht mit der digitalen Kultur. Nicole Strecker über Richard Siegels All for One and One for the Money. Kein Avatar, sondern Michael Köhler ist im Studio und erinnert an einen der letzten französischen Widerstandskämpfer. Mehr in den Kulturmeldungen.
Mit Daniel Cordier ist einer der letzten bekannten französischen Widerstandskämpfer gegen die Nazis im Alter von 100 Jahren gestorben. Präsident Emmanuel Macron würdigte Daniel Cordiers Verdienste, kündigte eine nationale Trauerfeier an. Ihm und seinen Mitstreitern verdanke Frankreich seine Freiheit und seine Ehre, schrieb der Präsident im Online-Dienst Twitter. Cordier arbeitete unter anderem als Sekretär des bekannten Resistance-Führers Jean Moulin.
Je ne sais pas comment vous expliquer. Jean Moulin est toujours, il est toujours vivant. Il est à côté de moi. Il est là.
Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber Jean Moulin ist lebendig. Er ist immer an meiner Seite. Er ist da. Cordier wurde 1920 in Bordeaux geboren, schloss sich Ende Juni 1940 in London dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer an. Im Sommer 1941 trat er dem Auslandsnachrichtendienst des Widerstands bei. 1942 wurde er per Fallschirm in Frankreich abgesetzt, arbeitete bis zu dessen Festnahme im Juni 1943 für Jean Moulin in Lyon. Von der Gestapo verfolgt, kehrte er schließlich nach Großbritannien zurück, wo er seine Arbeit fortsetzte. Nach dem Krieg wurde Cordier Kunsthändler und Galerist. Seit 4 Jahren ist sie wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Die neue Nationalgalerie in Berlin wird später als bisher geplant wieder eröffnet. Und zwar Mitte August 2021, heißt es aus der für die staatlichen Museen zuständigen Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Auch die Baustelle der neuen Nationalgalerie blieb von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht vollständig verschont, heißt es beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Derzeit und in den kommenden Wochen liefen Restarbeiten in den Ausstellungsräumen und an den Außenanlagen. Archäologen in Pompeji ist die aufsehenerregende Rekonstruktion zweier antiker Opfer der historischen Vulkankatastrophe am Golf von Neapel gelungen. Die Überreste der beiden Männer, die vermutlich der Ausbruch des Vesuvs am 25. Oktober 79 nach Christus überraschte, wurden bei Grabungen im Bereich einer Vorstadtvilla gefunden, wie das Museum heute mitteilte. Viele Details, wie etwa Kleidung, seien rekonstruiert worden. Die Forscher entdeckten die Überreste eines jungen Mannes, vermutlich eines Dieners und eines Mannes, der wohl zwischen 30 und 40 Jahre alt war. Das ältere Opfer sei aufwendig gekleidet gewesen und habe eine Tunika und einen Wollmantel getragen, vermuteten die Wissenschaftler nach ihren Analysen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Michael Köhler. In den Informationen am Abend nach den Nachrichten gleich mehr zum Parteitag der Grünen und zu den immer wahrscheinlicher werdenden Verlängerungen der Corona-Maßnahmen. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.